NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Merkel bei Hollande. Deutschland und Frankreich suchen gemeinsam nach Wegen aus der Krise. Einigung auf Schengen-Reform. Grenzkontrollen sind wieder erlaubt. Werbung für Organspende. Politik und Prominente starten eine neue Kampagne. Dazu auch der Kommentar. Syrien-Konferenz vor dem Scheitern. Die Opposition droht mit Boykott und Explosionsgefahr auf dem Bahnhof. Behörden warnen vor manipulierten Fahrkartenautomaten und wir beginnen in Paris. Es läuft derzeit nicht alles rund im deutsch-französischen Verhältnis. Die Achse Paris-Berlin, die so wichtig ist für Europas Fortkommen im Ganzen, funktionierte schon mal besser. Das mag zum einen daran liegen, dass das persönliche Verhältnis zwischen Präsident Hollande und Kanzlerin Merkel als belastet gilt. Vor allem aber finden sich Paris und Berlin in wichtigen politischen Fragen immer wieder auf entgegengesetzten Seiten wieder. Unter anderem bei der Euro-Schuldenkrise vertreten Hollande und Merkel sehr unterschiedliche Positionen. Wie kann es mehr Wachstum in Europa geben? Das ist eine der Fragen, über die Merkel heute mit Hollande bei einem Arbeitsbesuch in Paris spricht. Von dort berichtet Daniela Karls.
Eigentlich wollten Angela Merkel und François Hollande heute den anhaltenden Spekulationen über eisige Zeiten im deutsch-französischen Verhältnis bewusst entgegentreten. Am Abend wollen die beiden eine gemeinsame deutsch-französische Initiative für mehr Wachstum in Europa vorstellen. Das soll als Vorlage für den nächsten EU-Gipfel in Brüssel dienen. Aber dann kommt François Hollande daher und lässt gestern Abend am Rande eines Besuches in den Pyrenäen deutliches Gepolter in Richtung Brüssel vom Stapel. Dass die EU eine Rentenreform für Frankreich anmahnt, das gefällt ihm gar nicht. Wir werden bis 2020 ein Loch von 20 Milliarden Euro in der Rentenkasse haben. Also natürlich werden wir da eine Reform machen. Wir beraten darüber, wie wir das gerecht und verantwortlich umsetzen können. Aber die Europäische Kommission muss uns nicht diktieren, was wir machen sollen. Sie kann uns lediglich sagen, dass wir für einen ausgeglichenen Haushalt sorgen müssen. Und da hat sie recht.
Aber die Kommission Europäische hat nicht diktiert, was wir haben. Sie hat einfach gesagt, dass Frankreich retablieren.
Vor allem der Satz, wir wollen kein Diktat der EU-Kommission, sorgt für Aufregung. Kein Wunder, ist er doch gelinde gesagt undiplomatisch. Zu verstehen ist er vor allem innenpolitisch. Denn François Hollande arbeitet bereits an einer Rentenreform. Die Gespräche mit den schwierigen Sozialpartnern laufen. Im Herbst sollen die Eckpunkte vorgestellt werden. Experten gehen deshalb sowieso von einem heißen Herbst in Frankreich aus. Hollande wollte deshalb wohl vor allem die Wogen bei den Gewerkschaften und in den eigenen Reihen glätten, die ihm vorwerfen könnten, den Franzosen eine von Brüssel diktierte Reform überzustülpen. Und tatsächlich meldet sich auch schon die konservative Opposition zu Wort, die genau in dieses Horn bläst. Die ÖMP-Abgeordnete Rachida Dati, die unter Sarkozy Ministerin war. Haben wir eine eigene Regierung oder nicht? Haben wir einen Präsidenten oder nicht? Man hat doch das Gefühl, dass wir heute von der Europäischen Kommission regiert werden. Das setzt doch die Franzosen herab, wenn sie so von der Europäischen Kommission dirigiert werden. Und die Reaktion von Hollande, die entfernt die Franzosen jetzt noch mehr von Europa. Ehrlich gesagt, das macht keine Lust, Europa zu lieben. Eine schwierige Ausgangslage also für das bilaterale Treffen in Paris. Es müssen noch mehr Steine aus dem Weg geräumt werden als gedacht. Dabei sind Hollande und Merkel sich ohnehin über den Reformkurs für Europa noch nicht wirklich einig. Bei den Reizthemen Eurobonds und Sparpolitik für Europa müssen immer noch Kompromisse gefunden werden, die von Hollande nun forcierte Wirtschaftsregierung mit Leben gefüllt werden. Und nun auch noch das neue Manöver des französischen Präsidenten mit seinen pampigen Äußerungen in Richtung EU. An Gesprächsthemen mangelt es den beiden also sicherlich nicht. Die Frage ist nur, ob das gemeinsame Abendessen im Élysée-Palast den beiden angesichts der Spannungen nun nicht doch etwas schwer im Magen liegen wird.
Soweit der Bericht von Daniela Karls. Und gegen Ende der Sendung werden wir noch einmal live nach Paris schalten, um über Ergebnisse des Treffens zu informieren. Reisefreiheit in Europa, keine Kontrollen mehr an den Binnengrenzen, das war das Versprechen von Schengen, das in einem Vertrag zwischen 26 Staaten besiegelt wurde. Doch dieses Versprechen wird jetzt zurückgenommen unter bestimmten Bedingungen. Wenn viele Einwanderer ins Land drängen oder, wie es heißt, wenn die innere Sicherheit bedroht ist, dann sollen EU-Länder ihre Grenzen wieder im Alleingang schließen dürfen. Auf diese Reform des Schengen-Vertrages haben sich EU-Kommission und EU-Staaten geeinigt. Aus Brüssel Martin Bohne.
Von Estland nach Portugal, ohne einmal seinen Ausweis zeigen zu müssen. Diese Freiheit ist für viele wohl eine der angenehmsten Seiten der EU. Aber nun könnte es wieder öfter heißen, Ausweis bitte. Die EU-Staaten bekommen nämlich die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen wieder Grenzkontrollen einzuführen. Und zwar dann, wenn einer der Unionsstaaten es nicht mehr schafft, seine Außengrenzen wirksam zu schützen und es deshalb in anderen Ländern zu einem Ansturm von Flüchtlingen kommt. Dann können die Schlagbäume bis zu 2 Jahre wieder heruntergelassen werden. Allerdings sollen die Länder nur unter wirklich außergewöhnlichen Umständen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Nämlich, wenn die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit durch den Flüchtlingsansturm massiv bedroht sind. Der CSU-Europaparlamentarier Manfred Weber glaubt daher, dass das die Ausnahme bleiben wird.
Wir reden immer von einer großen Problematik, die auftritt, um solchen weitgehenden Schritt zu machen. Nur wenn einzelne Illegale aufgegriffen werden, kann das nicht zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen führen.
Außerdem werden der europäischen Ebene mehr Rechte eingeräumt. Die EU-Kommission muss die Wiedereinführung der Grenzkontrollen vorschlagen. Der Rat der EU-Staaten muss zustimmen.
Nicht nationaler Populismus entscheidet, ob die Grenze wieder eingeführt wird, sondern eine europäische Perspektive. Das ist ein echter Fortschritt für Europa. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir die Freizügigkeit, die einer der großen Prinzipien Europas ist, dass wir uns in Europa frei bewegen dürfen, wird durch diese Regelung gestärkt.
Das sieht die Grüne Ska Keller aber ganz anders.
Die Kommission soll jetzt involviert werden, sie soll Entscheidungen koordinieren. Das könnte man als Erfolg verkaufen, aber letztendlich bleibt die Entscheidung selbst bei den Mitgliedstaaten.
Und das findet die grüne Europaabgeordnete ziemlich bedauerlich.
Weil die Binnengrenzen, die Reisefreiheit in der Europäischen Union ist ein Grundwert von allen EU-Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist so, dass die Reisefreiheit noch ein Stückchen mehr aufgeweicht wird.
Mit dieser Reform werde, so Ska Keller, im Prinzip die Axt an das Schengener Abkommen gelegt. Mit diesem Abkommen sind Mitte der 90er Jahre die Passkontrollen zwischen den mittlerweile 26 Unterzeichnerstaaten abgeschafft worden. Schon jetzt können die nationalen Regierungen bei politischen oder sportlichen Großereignissen oder nach Terroranschlägen die Kontrollen für maximal 30 Tage wieder einführen. Mit dem arabischen Frühling vor 2 Jahren wuchs jedoch die Angst vor nicht mehr kontrollierbaren Migrantenströmen. Die treibenden Kräfte hinter der Schengen-Reform, das waren Deutschland und Frankreich. Bundesinnenminister Friedrich hat immer wieder in den letzten 2 Jahren in Brüssel Druck gemacht. Nun müssen er und seine Ressortkollegen den Kompromiss mit dem Parlament bei ihrem Treffen nächste Woche noch bestätigen. Und dann muss das Plenum des Parlaments noch zustimmen.
Soweit der Bericht von Martin Bohne. Auf den Geist von Schengen beruft sich die Bundesregierung in einem anderen Fall. Es geht um Flüchtlinge aus Afrika, die zunächst in Italien gestrandet waren. Doch die Behörden dort gaben ihnen 500 Euro, befristete Reisedokumente und den Rat, doch ihr Glück in Deutschland zu versuchen. Unter anderem in Hamburg lebten die Flüchtlinge dann mittellos auf der Straße, bis die Behörden hier eine Übergangslösung fanden. Nach Protesten aus Deutschland hat Rom offenbar jetzt eingelenkt. Die italienischen Behörden sicherten zu, die Flüchtlinge zurückzunehmen. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Italien wird jene Flüchtlinge wieder aufnehmen, die es zuvor mit befristeten Aufenthaltsgenehmigungen und 500 Euro Bargeld ausgestattet hatte, um ihnen die Weiterreise in andere EU-Staaten des Schengen-Raumes zu ermöglichen. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Nordafrika und befinden sich zurzeit noch in Deutschland, so zum Beispiel eine größere Gruppe von bis zu 300 Personen in Hamburg. Dort leben sie zurzeit ohne feste Unterkunft. Das Bundesinnenministerium hatte in Verhandlungen mit den italienischen Behörden erreicht, dass nach Ablauf der Aufenthaltsgenehmigungen alle Betroffenen auf Kosten der Bundesrepublik wieder nach Italien zurücktransportiert werden können. In Berlin wird das Verhalten der italienischen Behörden bei der Vergabepraxis der 3-monatigen Aufenthaltsgenehmigungen zwar als juristisch unangreifbar, dennoch aber als Strapazierung der Idee des Geistes des Schengener Abkommens kritisiert. Die meisten Aufenthaltsgenehmigungen, die von den italienischen Behörden ausgestellt wurden, laufen in diesen Tagen ab.
Als wäre das Debakel um den neuen Berliner Großflughafen noch nicht groß genug, jetzt macht auch noch Brüssel Schwierigkeiten. Bei der Planung von Flugrouten hätte Deutschland die Folgen für Natur und Umwelt besser prüfen müssen, findet die EU-Kommission und hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Aus Brüssel, Sabine Henkel.
Der Ärger reißt einfach nicht ab. Diesmal kommt er aus Brüssel und ist juristischer Art. Die EU-Kommission leitet ein Verfahren ein, weil die Planer des neuen Hauptstadtflughafens die Konsequenzen für die Umwelt nicht geprüft haben sollen. Damit bestätigt die Kommission, was Anwohner in Berlin schon lange angemerkt hatten. Die Umwelt ist gefährdet, Lärm und Abgase durch den Flugverkehr könnten das Ökosystem am Müggelsee im Osten von Berlin stören. Die Kommission kritisiert, das alles sei nicht bedacht worden, als die Flugrouten über Berlin festgelegt wurden. Und das verstößt gegen europäisches Recht. Also zieht die Kommission die Konsequenzen und leitet ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Das bedeutet, Deutschland muss reagieren und hat jetzt erstmal 2 Monate Zeit, um sich zur Sache zu äußern. Ändert sich an den Flugrouten nichts, wird das Verfahren weiterverfolgt und am Ende könnten Geldbußen stehen.
Zu lange ist zu viel und zu intensiv gefischt worden in Europas Meeren. Die Folge: 3/4 der Bestände gelten als überfischt. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der sogenannte Beifang. Jedes Jahr landen in den Netzen ungewollt fast 2 Millionen Tonnen Fisch, die wieder ins Meer geworfen werden. Viele der Tiere sterben dabei. Das soll künftig anders werden. Die EU-Staaten haben sich auf mehr Nachhaltigkeit bei der Fischerei verständigt. Aus Brüssel berichtet Friedrich Karl Meurer.
Immer weniger Fische tummeln sich in Europas Meeren. Schuld ist die intensive Fischerei der letzten Jahrzehnte. Besonders dramatisch ist die Situation im Mittelmeer. Aber auch in der Nordsee sind die Folgen des Massenfischfangs zu spüren. Der Kabeljau zum Beispiel ist fast ausgerottet. Nun endlich soll gegengesteuert werden. Darauf haben sich nach monatelangen Diskussionen und abschließenden Verhandlungen bis in die frühen Morgenstunden hinein die EU-Staaten, die EU-Kommission und das Europaparlament geeinigt.
Ich glaube, wir haben heute Nacht Geschichte geschrieben,
sagte die für das Europaparlament federführende Abgeordnete Ulrike Rodust, SPD.
Ich glaube, wir, und da meine ich jetzt alle drei Institutionen, eine Vereinbarung getroffen, die die Fischereipolitik vom Kopf auf die Füße stellt.
Fischerei soll künftig dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit folgen. Bis 2020 sollen die Fischbestände eine Chance bekommen, sich zu erholen. Wenn künftig Fangquoten festgelegt werden, dann so, dass die Fischbestände langfristig stabil bleiben. Eingeschränkt wird künftig auch die Praxis, ungewollt gefangene Fische wieder über Bord zu werfen.
Wir werden die Discards, also die Rückwürfe, auf 0 reduzieren und nur in Ausnahmefällen, und das muss extra beantragt werden, dürfen die Fischer eventuell 5% zurückwerfen.
Dieser sogenannte Beifang macht bislang jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen aus. Viele Tiere sterben dabei. Außerdem sollen auch die Fangflotten verkleinert werden, sonst könnten Subventionen gestrichen werden. Lange gestritten wurde auch über einen fairen Umgang mit Entwicklungsländern. Doch auch hier konnte man sich schließlich einigen. Europäische Fischer müssen sich auch in fremden Meeren an die neuen Regeln halten. Bei den Beratungen über die Reform standen sich Interessen großer Fischereinationen wie Spanien, Frankreich, Italien und Portugal und Anliegen von Umweltschützern gegenüber. Nach der formalen Zustimmung durch EU-Mitgliedstaaten und Europaparlament können die Regeln im kommenden Jahr in Kraft treten.
Organspende nicht mit mir. So denken immer mehr Deutsche, vor allem seit beim Transplantationsskandal aufgedeckt wurde, dass einige Ärzte beim Vergabeverfahren getrickst und getäuscht haben. Die Spendenbereitschaft ist seitdem immer weiter gesunken und damit wächst die Not all derer, die dringend auf eine neue Leber oder eine neue Niere angewiesen sind. Um die Spendenbereitschaft zu verbessern, hat die Bundesregierung heute eine neue Kampagne gestartet und etliche Prominente machen mit, wie Arne Meyer berichtet.
Das Bild von Matthias Steiner nach seinem Olympiasieg 2008 in Peking ging um die Welt. Lächelnd präsentierte der Gewichtheber die Goldmedaille und ein Foto seiner ersten Frau, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Dieses einschneidende Ereignis ein Jahr zuvor führte auch dazu, dass er sich urplötzlich mit dem Thema Organspende befassen musste.
Bei dem Unfall meiner ersten Frau ging's um die Frage, ob ich bereit bin, die Organe meiner Frau zu spenden. Mit der 20-Jähriger ist es schon eine Hammerfrage, die man da gestellt bekommt in einer Situation, wo man nicht drüber nachdenkt.
Vor allem deswegen trägt Matthias Steiner inzwischen einen Organspendeausweis mit sich, um seinen Angehörigen diese Frage im Ernstfall nicht aufzulasten. Die Mehrheit der Deutschen ist nach wie vor nicht so weit. Gerade mal jeder Vierte hat das blau-gelb-orangefarbene Kärtchen ausgefüllt, auf dem es auch explizit möglich ist, der Entnahme von Organen im eigenen Todesfall zu widersprechen. Damit die Verbreitungsquote steigt, ist im November vergangenen Jahres nach kontroverser Diskussion ein Gesetz in Kraft getreten, das die Krankenkassen verpflichtet, die Bundesbürger über das Thema Organspende zu informieren, was bestenfalls in eine Entscheidung über ein Ja oder Nein mündet.
Organspende ist aktive Lebensrettung,
so Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr heute in Berlin. Und weil das so ist, hat die Bundesregierung gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Kampagne gestartet unter dem Motto: Das trägt man heute, den Organspendeausweis.
12.000 Menschen auf der Warteliste, die dringend auf ein Organ warten, heißt aber auch, weil eben zu wenige Organe zur Verfügung stehen, dass viele Menschen versterben müssen. 3 sind es pro Tag, und das sind 3 zu viel.
Der im vergangenen Jahr aufgedeckte Skandal um einen Arzt, der in Göttingen und Regensburg Daten manipuliert haben soll, um eigene Patienten auf den Wartelisten nach oben zu schieben, hat das Vertrauen in der Bevölkerung erschüttert. Die Bereitschaft, Organe zu spenden, sei zurückgegangen. Momentan liege das Niveau in etwa auf dem von vor 10 Jahren. Und dabei, betont der FDP-Politiker, ein solcher Skandal könne sich hierzulande gar nicht wiederholen.
Es kann nicht mehr ein Arzt alleine entscheiden über die Kriterien und damit über die Position auf der Warteliste. Es gilt das Sechs-Augen-Prinzip, es sind Transplantationskonferenzen, es sind Ärzte unabhängig voneinander, die hier entscheiden.
Allerdings ist nicht nur der Skandal für die Zurückhaltung verantwortlich. Häufig liegt es auch daran, dass sich viele Menschen mit dem Thema nicht beschäftigen wollen und deswegen schlichtweg keine Ahnung haben, wie genau die Vorschriften aussehen.
Nur wer sich gut informiert hat, kann ja eine bewusste Entscheidung treffen.
Begründete Elisabeth Pott von der Bundeszentrale die Kampagne, an der sich neben Matthias Steiner weitere Prominente beteiligen. Biathlon-Olympiasiegerin Kathi Wilhelm und Tatort-Kommissar Klaus J. Behrens.
Es grenzt schon fast an Egoismus zu sagen, ich verweigere mich dem.
Deswegen machen Sie mit bei der Kampagne, zu der tausende Plakate und eine Internetplattform gehören. Auf der lässt sich übrigens direkt ein Organspendeausweis herunterladen.
Aus Berlin berichtete Arne Meyer. Fehlendes Vertrauen ist das Hauptproblem für das System der Organspende in Deutschland. Was bringt da die neue Kampagne? Der Kommentar dazu von Kerstin Steinbrecher.
Don Quixote hat heute im Kampf gegen die Windmühlen ein paar Helfer bekommen. Nicht Sancho Panza, sondern einen Tatortkommissar, einen mit Olympiagold behangenen Gewichtsheber und eine ebenso erfolgsgekrönte Biathletin und 2 Talkshow-Größen. Ihre prominenten Gesichter sollen jetzt für das sorgen, was Politik, Ärzteschaft, Klinikleiter, die Deutsche Stiftung Organtransplantation und Eurotransplant und nicht zuletzt ein neues Transplantationsgesetz nicht geschafft haben. Sie sollen helfen, Vertrauen wiederherzustellen. Das ist, mit Verlaub, nicht möglich. Es sei denn, man hält die Menschen im Lande für sehr schlichte Gestalten. Ein paar bekannte Gesichter, das ist Image Tamtam. Eine neue Internetseite mit Informationen, schön, aber nicht nötig, davon gibt es bereits genug. Damit erregt man einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit, aber gewinnt kaum echtes Vertrauen, obwohl gerade das dringend nötig wäre. Denn die Bereitschaft zur Organspende ist auch ein Jahr nach dem Bekanntwerden der Fälle in Göttingen, Regensburg, München und Leipzig im Keller. Im ersten Quartal dieses Jahres brach die Spendenbereitschaft nochmals ein, auf den niedrigsten Wert seit 10 Jahren. Dass das Vertrauen verloren gegangen ist, das jetzt durch lächelnde Promis wie durch Zauberhand wiedererlangt werden soll, ist eine Katastrophe für die 12.000 Menschen, die auf der Warteliste stehen. Jeden Tag sterben 3 von ihnen, weil sie eine dringend benötigte Leber, eine Niere oder ein Herz nicht rechtzeitig bekommen. Eine Katastrophe, hausgemacht. Von der Politik, die zu lange darauf baute, dass Stiftungen und Ärzteschaft den Bereich schon im Griff haben, die den Ärztebeteuerungen Glauben schenkten, dass in dem System gar nicht gefälscht und manipuliert werden kann. Konnte doch, mit wenig Aufwand, einfach dadurch, dass Menschen kränker gemacht wurden, als sie waren. Und selbst als weitere Fälle bekannt wurden, schien mit der Erkenntnis, nicht bei allen auch die Einsicht zu wachsen, dass mehr staatliche Kontrolle angebracht wäre, um das verloren gegangene Vertrauen wiederzuerlangen. Der Ärzteschaft war diese Vorstellung ein Graus, weil niemand, der nicht selbst Arzt ist, die Kompetenz habe, medizinische Notwendigkeiten zu durchschauen. Ein billiges Ablenkmanöver, schließlich beschäftigt auch der TÜV keine Fußpflegerinnen. Mehr staatliche Kontrolle gäbe es nun bei der Stiftung Organtransplantation, die für die Gewinnung von Organen zuständig ist, sagt der Gesundheitsminister. Allerdings saßen auch schon vor Bekanntwerden der Fälle Bund und Länder im Stiftungsrat. Verhindern konnten sie die Skandale nicht. In Koalition, Opposition und Ärztekammer gibt es Forderungen, Transplantationszentren zu schließen und zusammenzulegen, um Konkurrenzdruck unter Kliniken zu verringern. Bislang, außer in Bayern, ein loser, unorchestrierter Wunsch, dem nun Taten folgen müssen. Auch das Versprechen des Ministers, bis Ende April ein Rechtsgutachten auf den Tisch zu legen, ob die bestehenden Sanktionsmechanismen für Ärzte ausreichen, wurde bislang nicht eingelöst. Lose Enden gäbe es also genug. Anpacken und zusammenknüpfen, das wäre besser, als 5 vermeintliche Helden in den Kampf gegen Windmühlen zu schicken. Ach ja, es sind ja eh nur deren Fotos.
Kerstin Steinbrecher kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Für Eltern und Familien soll er Erleichterungen bringen, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für unter 3-Jährige. Ab Anfang August soll dieser Rechtsanspruch gelten. Doch was als Fortschritt daherkommt, hat offenbar auch eine Schattenseite. Dass die Kommunen so große Anstrengungen unternehmen müssen, um ihre Quote zu erfüllen, führt offenbar zu einem Verlust an Qualität. Das fürchtet jedenfalls die Arbeit der Wohlfahrt. Charlotte Horn mit den Einzelheiten.
Jedes Kind ab einem Jahr hat das Recht auf einen Platz in der Kita. Das ist der gesetzliche Anspruch, der ab dem 1. August gilt. Die Arbeiterwohlfahrt rechnet damit, dass sich das zulasten der Kinder auswirken wird, zum Beispiel durch größere Kita-Gruppen. Der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt AWO, Wolfgang Stadler:
Ich glaube, dass da einigen noch nicht so richtig klar ist, was da auf sie zukommt, auch in den Kommunen.
Die Politik dürfe sich auf dem Erreichten nicht ausruhen.
Und hier, meinen wir, ist ein Bruch entstanden. Man muss jetzt auch, um das Image zu wahren, um keine Wahlen zu verlieren, egal auf welcher Ebene, muss man jetzt den Ausbaustand zeigen. Die kriegen die jetzt alle hin, ich sag mal, auf recht merkwürdige Art und Weise, wenn man sich die Berechnungsformen anschaut und was da an Formen auch mitgerechnet wird. Nur die Qualitätsdiskussion findet nicht mehr statt. Und es wird Zeit, dass wir damit wieder starten.
Die Arbeiterwohlfahrt betreibt 2300 Kitas in Deutschland. Viele davon könnten den Mindeststandard nicht gewährleisten, beklagt die AWO. Zu wenig Erzieher, zu große Gruppen, zu wenig Platz und zu wenig Fachkräfte. Rainer Stretz vom Sozialpädagogischen Institut in Köln:
Über den dicken Daumen, glaube ich, müsste man sagen, der Schlüssel, an dem sich viele Vorgaben orientiert haben, 1:5, also eine Kraft auf 5 Kinder, reicht nicht aus. Wir brauchen entweder bei Säuglingen 1:3 oder bei Zweijährigen mindestens 1:4. Und das erreicht, wenn Sie sich den Ländermonitor der Bertelsmann-Stiftung anschauen, derzeit kein einziges Bundesland.
Wie gut eine Kita ausgestattet sei, hänge stark ab von der Kassenlage der Kommune. Kinder in ärmeren Gemeinden würden schlechter betreut und dadurch benachteiligt.
Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Bindung an Vertrauenspersonen und Bildung. Und in diesem Alter braucht jedes Kind zeitweise, sagen wir mal etwas flapsig, eine emotionale Tankstelle.
Gerade diese volle Aufmerksamkeit könnten die Erzieher oft nicht leisten. Die AWO sieht den Bund in der Pflicht, Kitas mehr zu unterstützen und damit die Kommunen zu entlasten. Der Vorsitzende Stadler:
Und hier müssen man einfach überprüfen, inwieweit Finanzierungssysteme sich auch nicht ändern. Wer profitiert denn davon, wenn wir eine gute Kita-Betreuung haben? Das sind überwiegend die Bundessysteme, Sozialversicherungssysteme, die davon profitieren. Und deswegen muss der Bund sicherlich auf Dauer stärker in dieses Geschäft mit rein.
Damit Kinder besser betreut werden und ihre weitere Entwicklung positiv verlaufen kann, meint Psychologe Rainer Stretz. Denn
nie wieder lernt ein Mensch so viel, so leicht und so schnell wie in seinen ersten Lebensjahren.
Soweit der Bericht von Charlotte Horn. Bundeskanzlerin Merkel ist heute in Paris. Wir haben zu Beginn der Sendung schon darüber berichtet. Bei dem Treffen mit Frankreichs Präsident Hollande soll es um wichtige Fragen gehen. Unter anderem darum, wie Deutschland und Frankreich gemeinsam für mehr Wachstum und mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa sorgen können. Am Abend wollten Merkel und Hollande in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Treffens informieren. Daniela Karls in Paris, was ist denn darüber bekannt?
Ja, im Moment läuft die Pressekonferenz ja noch und am Ende der Pressekonferenz soll auch ein langseitiges Papier verteilt werden und dann nochmal im Detail vorgestellt werden, was sozusagen die Arbeitsgrundlage ist, die beiden hier ja in Richtung Brüssel und des nächsten EU-Gipfels vorbereitet haben. Aber ein paar Kernpunkte haben wir natürlich jetzt schon genannt in den letzten 20 Minuten. Und da hat Frankreichs Präsident François Hollande nochmal betont, was er ja schon vor 2 Wochen angekündigt hatte, dass sie eine Art Wirtschaftsregierung tatsächlich installieren wollen. Und er hat auch zum ersten Mal ein bisschen Inhalte gesagt, was diese Wirtschaftsregierung denn machen könnte, denn das war bisher eher vage gewesen. Ist zum Beispiel die Rede von Mindestlöhnen auf nationaler Ebene oder auch europaübergreifend in Branchen. Gleichzeitig hat er auch gesagt, François Hollande, dass diese Wirtschaftsregierung auch auf einen Fonds zurückgreifen muss, den sie eben auch konkret einsetzen kann für wirtschaftspolitische Maßnahmen. Und dieser Fonds soll unter anderem beispielsweise durch die Transaktionssteuer gespeist werden. Das sind so ein paar Eckpunkte, die Sie genannt haben, die natürlich auch Angela Merkel unterstrichen hat.
Gerade was Wirtschaftsfragen in Europa angeht, was die Euro-Krise angeht, da waren ja Berlin und Paris oft nicht einer Meinung in den letzten Monaten. Was heute da verabredet wurde, sieht das nach einer echten Annäherung aus oder sind da nur Gegensätze, die kaschiert werden?
Naja, das fällt mir im Moment ehrlich gesagt ein bisschen schwer, bevor man dieses Papier jetzt im Detail studiert hat, weil es ja doch viel darum geht, wie genau ist die Bankenunion jetzt aufgebaut, welche Rechte hat sie, wie viel Souveränität geben die einzelnen Länder ab und wie viel Solidarität wird im Gegenzug gewährt. Das sind ja so Kern- und auch Streitpunkte im Prinzip. Und die Bundeskanzlerin Merkel hat eben auch nochmal auf der Pressekonferenz gesagt, wenn wir mehr Solidarität geben müssen, dann muss es auch Kontroll- und Sanktionsmechanismen eben auf europaweiter Ebene geben. Und genau das stünde in diesem Papier, sagte die Kanzlerin. Wie gesagt, das müssen wir dann nochmal nachprüfen. Aber es scheint in diese Richtung auf jeden Fall zu gehen.
Live aus Paris war das Daniela Karls. Im Juni soll es eine Friedenskonferenz für Syrien geben. Das haben Russland und die USA gemeinsam in die Wege geleitet. Präsident Assad hat seine Teilnahme schon zugesichert, inzwischen auch ohne Vorbedingungen. Aber dennoch droht die Konferenz zu scheitern, denn das wichtigste Oppositionsbündnis will aller Voraussicht nach nicht teilnehmen. Aus Istanbul, Christian Butkereitz.
Es ist ein herber Rückschlag in den Bemühungen um eine politische Lösung im syrischen Bürgerkrieg. So zerstritten, wie sich die Opposition in den meisten Fällen bisher gezeigt hat, so einig scheint sie sich zu sein in ihrer Ablehnung der Genfer Friedenskonferenz unter den derzeitigen Umständen. Der amtierende Vorsitzende der syrischen Nationalkoalition, Georges Habran, sagte nach den Beratungen in Istanbul: Vor dem Hintergrund der derzeitigen Massaker sehen wir keinerlei Sinn darin, an dieser Konferenz teilzunehmen. Wir werden auch keine derartigen Vorstöße unterstützen, solange der Iran und die Hisbollah in Syrien kämpfen. Habran bezog sich vor allem auf die Schlacht um die Rebellenhochburg Qusair westlich von Damaskus. Die vom Iran unterstützte libanesische Schiitenmiliz Hisbollah kämpft dort an der Seite der syrischen Armee. Nach Angaben der Opposition befinden sich dort mehr als 1000 Verletzte, die dringend ärztlich versorgt werden müssen. Bereits zuvor hatte die Opposition ihre Teilnahme an der Genfer Konferenz von einem Rücktritt Assads abhängig gemacht. Hisham Mawar von der syrischen Nationalkoalition unterstrich, dass dies weiterhin gelte. Ziel der Genfer Initiative war es von vornherein, einen Machtwechsel herbeizuführen. Assad sollte nicht im Amt bleiben, das war von Anfang an klar. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Assad scheint fester im Sattel zu sitzen als noch vor Monaten. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hielt der syrischen Opposition vor, die geplante Genfer Konferenz durch unerfüllbare Bedingungen zu sabotieren. Russland steht jedoch selbst in der Kritik. Assad hatte dort hochpräzise Luftabwehrraketen bestellt, die nach syrischen Angaben zum Teil bereits geliefert wurden. Die für Juni in Genf geplante Konferenz dürfte damit zur Farce werden. Sie nütze allein Assad, befürchtet Hisham Mawar von der syrischen Opposition. Es ist eindeutig, dass Assad gar nicht nach einer politischen Lösung sucht. Er will um jeden Preis an der Macht bleiben und dafür wird er den Krieg fortsetzen. Bisher halten die USA und Russland an der Konferenz fest. Ziel sei ein Waffenstillstand, danach soll eine Übergangsregierung die Macht übernehmen und freie Wahlen vorbereiten.
Deutsche Sicherheitsbehörden haben sich zu einer ungewöhnlichen Warnung an Reisende entschlossen. Vorsicht, auf Bahnhöfen könnten Fahrkartenautomaten explodieren. Hintergrund für diese Warnung sind offenbar Übergriffe von Kriminellen, die die Automaten mit Gas füllen und sie in die Luft jagen, um an das Geld zu kommen. Nach mehreren solcher Vorfälle hat die Bahn jetzt angekündigt, die Fahrkartenautomaten stärker zu kontrollieren. Aus Frankfurt, Klaus Pradella.
Geldautomaten in Banken und Sparkassen sind schon seit einigen Jahren immer wieder das Ziel unbekannter Banden. Mittlerweile haben die Täter ihren Aktionskreis ausgeweitet. An Bahnhöfen und auf Bahnsteigen werden auch Fahrkartenautomaten gesprengt. Den jüngsten Fall hat Udo Bühler vom Hessischen Landeskriminalamt erst in der vergangenen Nacht registriert.
Ganz aktuell heute Nacht in Runkel-Afurt, das ist im Bereich der Polizeidirektion Limburg, hatten wir erneut eine Sprengung eines Automaten.
Dabei setzten die Täter für die Sprengung ein Gasgemisch ein. Die ersten bundesweit bekannt gewordenen Fälle dieser Art gab es Anfang des Jahres in Thüringen und Niedersachsen. Und seit rund 8 Wochen ist nun auch Hessen betroffen.
Insgesamt sind es 10 vollendete Straftaten und 6 Versuche, bei denen es nicht zur Sprengung gekommen ist.
Und letztere machen Udo Bühler besondere Sorgen, so wie erst vergangenen Dienstag in Großkarben bei Frankfurt. Dort hatte die beabsichtigte Sprengung nicht funktioniert. Es befanden sich aber noch Gasreste in dem Automaten und die hätten fatale Folgen haben können.
Wir mussten den mit Entschärfern öffnen, weil die Gefahr bestand, dass noch sprengfähiges Gas in diesem Automaten ist. Die Täter kleben diese Automaten ab, damit sie dicht sind, luftig sind, führen dann einen Schlauch ein und mit diesem Schlauch wird ein explosives Gas eingefüllt in diesen Automaten. Das Problem ist, wenn diese Automaten dann nicht gesprengt werden und das Gas noch drin ist, kann der nächste Kunde an dem Fahrkartenautomaten möglicherweise durch seine Transaktion eine Fahrkarte zu ziehen, diese Sprengung auslösen.
Landeskriminalamt und Bundespolizei warnen deswegen Bahnkunden, besonders auf zugeklebte Fahrkartenautomaten zu achten und sie nicht zu benutzen. Die Bahn hat mittlerweile bekannt gegeben, aufgrund der steigenden Fallzahlen häufiger Kontrollen durchzuführen.
Auch soweit aus Frankfurt, Klaus Brodella. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.